Bei uns in der Branche seit 2,5 Jahren schreiben wir Verluste. Wie lange hält man sowas aus? Wie lange will man sowas aushalten? Und da kommen ja auch die Insolvenzen her, aber der Winter, der wird noch viel schlimmer. Sowohl im Bau als auch in der Industrie wird das jetzt eine richtig harte Nummer. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine Staatsquote über 50%. Die muss eigentlich halbiert werden. Mit der jetzigen Politik wird es nicht funktionieren. Sie müssen abgewählt werden. Ich habe viele, viele Mittelständler, die AfD wählen.
Das hat eigentlich Friedrich Merz seit Amtsantritt gut gemacht.
Bei uns in der Branche gar nichts.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Es ist Frank Eggermann. Er ist Unternehmer in Deutschland, gestandener Unternehmer. Er ist Mitglied auch der Werteunion. Er leitet einen Betrieb von, habe ich mir sagen lassen, 260 Mitarbeitern, ist an der Schnittstelle zwischen Stahlindustrie und Baugewerbe tätig. Herr Eggermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich da Zeit nehmen für uns. Vielleicht kurze Frage, was müssen wir sonst noch über Sie wissen, um Sie so ein bisschen zu verstehen? Wer sind Sie und was machen Sie?
Einmal muss ich Sie kurz korrigieren. Das sind mittlerweile 320 Mitarbeiter, die in den 5 Standorten, die ich leite, arbeiten. Wir sind Unternehmensgruppe. Sind 2 Geschäftsführer der Hauptgesellschaft, da ist mein Partner in Markt Oberdorf und der hat auch noch 180 Mitglieder, also mit Mitarbeiter. Wir haben also über 500 Mitarbeiter in der Gruppe und 320 davon sind bei mir in den Standorten. Entstanden jetzt auch durch den extremen Wachstum, den wir jetzt die letzten Jahre hatten. Und wir haben auch jetzt 2022 nochmal einen Neubau gemacht, der jetzt fertiggestellt wurde. Da stellen wir auch noch Leute ein. Wir stellen auch jetzt gerade Leute ein. Wir gehen ein bisschen gegen die Konjunktur.
Und Sie sind Geschäftsführer, Gründer, Politiker, was muss man sonst noch über Sie wissen, um Sie so einordnen zu können, für all jene Zuschauer, die Sie nicht kennen?
Ich sag mal, das Interview wird wahrscheinlich zu kurz sein, um das alles zu erzählen, aber letztendlich bin ich ja nicht als Unternehmer geboren, sondern habe als kleiner Kaufmannslehrling in der Biererei angefangen. Ich mache seit 38 Jahren nichts anderes. Das ist meine Leidenschaft. Meine Freunde sind dann mit mir sonntags manchmal durch die Gegend gefahren und haben Baukräne gesucht. Das war dann meine Wochenendbeschäftigung. Ich bin da so ein bisschen komisch. Ja, aber letztendlich ist die Leidenschaft und dadurch bin ich nach fast 20 Jahren im Angestelltenverhältnis, zuletzt beim Großkonzern ArcelorMittal, bin ich dann den Weg in die Selbstständigkeit gegangen mit meinem Partner Andreas Wachter aus Markt Oberdorf. Der brauchte am Anfang einen Geldgeber. Wir hatten nichts. Habe wirklich aus dem Nichts, aus der grünen Wiese, erstmal in einer Leihimmobilie den Mindener Stahlhandel gegründet mit 6 Mann und einem LKW. Ja, mittlerweile habe ich ja eben gesagt, was wir an Mitarbeitern geschaffen haben und das seit 2009, also innerhalb von 16 Jahren. Hat ganz gut geklappt.
Eine Erfolgsgeschichte aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen, eine Unternehmerfamilie oder eine Unternehmerpartnerschaft eigentlich sozusagen. Nun schreibt aber die deutsche Wirtschaft nicht nur rosige Schlagzeilen in letzter Zeit. Wir haben von einem Stahlgipfel gehört, das sind, wie Sie mir gesagt haben, Ihre Kunden, das sind die Stahlunternehmer, die Lieferanten von Ihnen, also Sie sind in engem Kontakt mit diesen Leuten, die dabei Kanzler Friedrich Merz vorgesprochen haben. Was ist Ihr Eindruck? Wo drückt aktuell der Schuh in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft? Wo sehen Sie das größte, das zentrale Problem?
Ja, ich meine, der Stahlgipfel ist ja schön und gut, aber letztendlich ist auch wichtig, ist auch das Einzige, was jetzt geht. Das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Letztendlich geht man es ja an und versucht die Flamme zu löschen und geht nicht an den Brandherd. Wir haben seit Jahren schon Material aus China bekommen. Das ist nichts Neues. Das Problem ist jetzt nur, das hat es keinen gestört, weil in Deutschland einfach genug zu tun war. Jetzt ist die Konjunktur kaputt. Wir haben in unserem Bereich Betonstahl annähernd 1 Million Tonnen Betonstahl weniger Verbrauch in Deutschland. In Europa gar nicht zu sprechen, das ist eigentlich fast überall so. Bis auf Polen eigentlich. Und dann muss man einfach sagen, daran hapert es ja. Wenn wir alle wieder genug zu tun hätten, dann wäre es ja fast egal. Natürlich ist es nicht schön, die hohen Strompreise, die müssen runter. Das Thema China Das ist ja nicht nur China, das ist ja dann aus dem Oman und aus Algerien und wo der ganze Betonstahl immer herkommt. Wir arbeiten ja nicht mit gleichen Mitteln. Wenn wir gezwungen werden, in Deutschland mit so hohen Anforderungen zu arbeiten, dann müssen das die anderen auch. Das tun sie aber nicht. Und dieses Halbgare, ja, wir haben ja Zölle. Ja, aber letztendlich, was helfen denn die Zölle? Wenn die Chinesen hier ihren Stahl reinballern wollen, dann helfen auch 10% oder 20% Schutzzoll nichts. Die müssen ja kein Geld verdienen und die stellen ja auch anders her. Es ist alles einfach nicht konsequent genug umgesetzt. Es gibt ja dann Beschränkungen, Safeguard-Maßnahmen, dass eine gut überlegte Liste von verschiedenen Ländern, die verschiedene Quoten hier reinbringen dürfen. Aber letztendlich reicht das ja nicht. Weil die Leute, die aus der Türkei oder wo auch immer ihren Stahl zu uns bringen, haben einfach andere Voraussetzungen. Man müsste, wenn man da ehrlich ist, das Ganze noch mehr abschotten und noch mehr sagen, Germany first. Und das erst wieder öffnen, wenn die deutsche Wirtschaft wieder läuft.
Wie würden Sie diese deutsche Wirtschaft wieder zum Laufen bringen? Was bräuchte es da? Wie müssten die Rahmenbedingungen aus Ihrer Sicht aussehen, damit da wieder genügend Kraftstoff im Betrieb ist der deutschen Wirtschaft?
Ja, das Ganze eine lange Liste von Schreiben. Bin ja Mitbegründer der Werteunion und war ja jetzt ja auch bei der Bundestagswahl angetreten hier bei uns im Kreis, nicht weil ich in den Bundestag wollte, sondern weil ich die Werteunion einfach bekannter machen wollte. Wir waren aber das einzige Bundesland, was angetreten war. Darum war es eigentlich, das einzige Thema war eigentlich dafür, bring es bekannter, mach's bekannter. Und da habe ich natürlich auch viel diese Fragen bekommen. Warum machst du das? Was ist hier eigentlich? Wie siehst du das? Was kann man machen? Was kann man verändern? Die Liste ist lang. Erstmal muss das Arbeiten sich mehr lohnen. Dann haben die Leute mehr Geld. Ja, dann sollen sie shoppen gehen. Dann muss es massive aus. Gib jedem Kohle, das hier Ronald Reagan, glaube ich, der hat das früher auch mal so gemacht. Shoppen, shoppen, shoppen. In Amerika war das. Und wenn ich den Menschen mehr Geld gebe, haben sie auch mehr Geld zum Ausgeben. Also Steuern runter. Wenn ich bei mir sehe im Unternehmen, Überstunden steuerfrei ab der ersten Überstunde, da kriegst du die Leute zum Arbeiten, dann sind die motiviert und haben auch mehr Geld. Das ist erstmal das relativ Einfache, was man machen könnte. Und dann nicht mehr natürlich ganz so viel Geld ausgeben für Blödsinn. Also auch Bürokratieabbau, das hemmt uns alle. Das ist viel zu viel, viel zu teuer. Alles Mögliche muss man dokumentieren. Und dann stellen wir ja noch weiter Leute ein. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine Staatsquote über 50%. Das ist ja der Wahnsinn. Also die muss eigentlich halbiert werden. Ja, und dann kannst du dann, aber das werden die heutigen Politiker nicht tun. Und darum sage ich auch einfach, wir müssen einen Weg finden, dass wir das Volk aufrütteln. Mit der jetzigen Politik wird es nicht funktionieren, weil sie sich ja nicht selbst absägen. Das tun sie nicht. Ja, also sie müssen abgewählt werden. Und weil wir das weder im undemokratischen Spektrum haben wollen, nicht rechts, nicht links, sondern einfach ein Volk aus der Mitte sein wollen, darum habe ich diesen Weg versuche ich mitzugehen. Das ist ein langer, schwieriger Weg. Aber nichts zu tun ist auch keine Lösung.
Können Sie das mal vergegenwärtigen? Sie haben dieses Bürokratieproblem angesprochen, quasi dieses Korsett, in dem Sie stecken. Können Sie mal vergegenwärtigen, was das heißt? Mit was für Regeln, Auflagen, Vorschriften Sie tagtäglich zu tun haben, was Sie einhalten müssen, um überhaupt produzieren zu dürfen, um Ihr Betrieb überhaupt weiterführen zu können?
Ja, das sind ja viele, viele Sachen, aber ganz ehrlich, das führt jetzt auch so ein bisschen zu weit. Das geht auch zu sehr ins Detail beim Stahl. Das wird Ihre Zuhörer nicht so wirklich interessieren. Wenn ich dann diese gutes Beispiel, sage ich mal, die EPD-Werte bei Projekten, das fängt jetzt an, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich nehme Werte, die einen niedrigeren CO2-Wert haben, unter 400 Kilogramm die Tonne. Da muss ich meinen Stahl her haben. Aber ich muss es natürlich auch nachweisen. Jetzt geht's los. Wie weise ich das eigentlich nach? Das heißt, ich muss den Stahl an für sich bei einem deutschen Betonstahl oder einem europäischen Betonstahlhersteller kaufen, das einen niedrigeren EPD-Wert hat. Das heißt, ich könnte den Stahl gar nicht in der Türkei kaufen oder in Oman oder in China, sondern ich muss den da kaufen. Aber wie weise ich das jetzt nach? Und wie kontrolliert die Baustelle das? Natürlich, ich lasse mir jetzt Bescheinigungen geben, aber ist das jetzt tatsächlich der Stahl, der da liegt? Kann keiner prüfen, kann keiner machen. Das muss man sich was überlegen. Wie lege ich den Stahl jetzt hin, wenn diese Baustelle diesen Stahl fordert? Brauche wieder doppelte Lagerhaltung, dann muss ich wieder Urkunden dafür haben. Es ist alles extrem umständlich. Das ist, was ich gerade eingangs schon gesagt habe. Du musst es eigentlich gerade konsequent abschotten. Ich muss einfach sagen, solange die deutsche Wirtschaft nicht läuft oder die europäische Wirtschaft nicht läuft, müssten wir hier sagen, wir schotten es ab. Wir brauchen für unsere Infrastrukturprojekte, die wir haben, auch deutschen Stahl oder europäischen Stahl von mir aus. Das kann man machen, aber das muss geklärt sein und darum dürfte eigentlich der Stahl da nicht rein. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, vielleicht auch jetzt nicht mehr, weiß ich gar nicht so genau. Da muss man einfach diesen Weg mal gehen.
Sind Sie unter den aktuellen Gegebenheiten, unter den Rahmenbedingungen, unter denen Sie wirtschaften, können Sie sagen, ist Deutschland da noch wettbewerbsfähig im internationalen Vergleich? Oder sagen Sie, was uns an Auflagen aufgebürdet wird, ist derart groß und ein riesiger Nachteil, dass wir eigentlich nicht konkurrenzfähig sind?
Ja, so weit kann ich nicht gehen, da fehlt mir einfach das Fachwissen. Also ich bin da doch sehr spezifisch auf unseren Bereich. Also da sind wir es mit Sicherheit nicht. Also es kann im Moment kein deutscher Betonstahlhersteller seinen Stahl nach Amerika exportieren oder sowas, weil das geht nicht. Hatten wir aber schon anders, muss man ehrlich sagen. Also, wir waren auch schon in meiner Karriere, gab es auch noch viele Krisen. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich meine, ich habe den Minner Stahlhandel mitten in der Lehman-Krise gegründet. Also, da war dann auf einmal der Stahl nur noch die Hälfte wert. Ja, weil auch ein richtiger Crash kam und so. Das war schon schwer. Aber mit dem, was hier jetzt gerade läuft, überhaupt nicht zu vergleichen. Ich glaube, dass die richtig harte Nummer kommt noch. Wir haben einen sehr, sehr schweren Winter vor uns.
Was heißt das?
Ja, die Liquidität der Unternehmer wird runtergehen. Wir haben jetzt also bei uns in der Branche, seit 2,5 Jahren schreiben wir Verluste. Alle. Und die werden gerade, sag mal, wie lange hält man sowas aus? Wie lange will man sowas aushalten? Wir sind zwei Gesellschafter, die zu ihren Leuten stehen. Wir haben das mit den Leuten aufgebaut. Wir machen das ein paar Jahre. Aber erstmal kann das ja auch nicht jeder. Und da kommen ja auch die Insolvenzen her, aber der Winter, der wird noch viel schlimmer. Sowohl im Bau als auch in der Industrie wird das jetzt eine richtig harte Nummer. Und dann merkt man ja dann auch schon, dass die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen. Das ist ja jetzt schon der Fall, aber das wird ja auch noch schlimmer.
Man liest ja von Firmen, die abwandern aus Deutschland, von Stellen, die massenhaft gestrichen werden, von Insolvenzen. Sie haben es auch jetzt angetönt. Wie dringend ist dieses Problem, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht? Wird da vielleicht noch geschönt?
Ja,
Ist es in
natürlich.
Wahrheit noch viel schlimmer? Wie würden Sie dieses Problem einordnen? Wie dringend ist das?
Ich sag mal ganz ehrlich, meine ist nicht Ihre Zeitung mit, aber die Presse macht ja schon ganz schön Schindluder. Wenn ich dann sehe, ja, in Deutschland jetzt in der Zeitung Ostwestfalen, Arbeitslosenzahl geht runter. Lächerlich. Ich meine, es ist wirklich, hier gibt es, wir sind im Ostwestfalen-Lippe-Manager-Magazin, das bekomme ich jedes Quartal hier, da stehen immer die Seiten von Insolvenzen, das ist heute doppelt so groß wie vorher. Ne, wo soll das denn herkommen? Das werden natürlich, im Moment kann man noch viel mit Kurzarbeit regeln, dann werden die Zahlen halt irgendwo geschönt, aber die Regierung versucht, das alles ruhig zu halten. Aber das kann man ja nicht mehr Ewigkeiten machen. Das ist nicht gut. Und jetzt wird es mit Schulden abgedeckt und wird versucht, das Problem einfach nicht zu lösen. Man zeigt immer mit dem Finger auf andere. Die AfD ist schuld und der Putin ist schuld und alle anderen sind schuld, nur nicht wir selbst. Und nee, das ist ja hausgemacht. Warum haben wir denn das Stromproblem? Das hat ja kein anderer gemacht. Wir haben selbst gemacht. In Polen bauen sie Atomkraftwerke, in Frankreich kriegen wir Atomstrom, hier machen wir sie aus. Ich meine, wir liefern im Moment, sag ich mal, 70, 80% öffentliche Baustellen. Hier im Norden und Osten sind es fast nur Sachen, die mit Strom zu tun haben. Wasserstoffkraftwerke, Windradfundamente, dann Stromtrassen, die von A nach B gehen und so. Was das alles kostet. Das macht man aber, nachdem man die Atomkraftwerke ausstellt. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Das wird hier in Deutschland wird noch schwierige Zeiten kriegen.
Sie jetzt oberster Berater von Friedrich Merz wären, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, was wäre jetzt sofort zu tun? Was wäre jetzt Ihr dringendster Ratschlag, was man unmittelbar sofort anpacken müsste, damit es nicht ganz so schlimm wird, wie Sie jetzt gesagt haben?
Ja, die richtigen Leute mit ins Boot nehmen. Aber gucken Sie sich mal die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag an. Den entscheidenden Fehler hat er doch schon gemacht. Man kann doch sowas denken. Man kann denken, mit denen rede ich nicht. Das mache ich nicht. Aber wie kann ich denn in der Konstellation sagen, okay, mit der Truppe der AfD wird nicht gesprochen. Das heißt, ich habe nur die anderen. Die FDP ist nicht mehr im Bundestag. Das heißt, ich musste mich komplett mit den Leuten arrangieren, die nicht gut für die deutsche Wirtschaft sind. Das kann nicht funktionieren. Also kann ich jetzt hier auch Shitstorm kriegen. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt muss ich einfach, klar, diese Geschichte CDU-Wirtschaftsrat, das ist eine tolle Sache. Ich beteilige mich auch dabei. Das wirst du aber mit dieser SPD in der Form nicht hinkriegen. Und das ist einfach. Ja, so eigentlich nicht zu lösen. Friedrich Merz könnte, ich glaube, der weiß schon ein bisschen, wie es geht. Der würde das auch hinkriegen. Ich merke das ja auch bei dem Wirtschaftsrat. Die haben auch intelligente Köpfe dabei. Also sie kriegen das nicht durch.
Jetzt haben sich ja verschiedentlich Unternehmer zu Wort gemeldet. Es haben sich auch Verbände gegen diese Brandmauer, die Sie angesprochen haben, positioniert. Dann wiederum andere, die gesagt haben, ja, das geht gar nicht, wenn man mit diesen Leuten da spricht, dann, ja, dann quasi dann Gnade uns Gott quasi. Wie ist der Sound aktuell in Unternehmerkreisen? Was nehmen Sie wahr, auch von anderen Inhabern? Wie ist so der Sound hinsichtlich dieser ganzen Brandmauer-Thematik? Tut sich da was? Bröckelt da was?
Ach, wissen Sie, wenn man da ganz ehrlich mal mit sich ist, wir haben fast 1000 Bauunternehmerkunden. Also, ich glaube, es sind sogar schon mehr als 1000. Das ist schon viel. Wir liefern ja nicht nur in Westfalen, wir liefern in Berlin, wir das Bundeskanzleramt, das ist unsere Baustelle. Wir liefern in Hamburg, wir liefern im Ruhrgebiet, wir liefern, wenn Sie in Deutschland einen Strich ziehen, nach oben, also überhalb von Frankfurt liefern wir bis Rostock hoch. Wir sind überall. Und egal, mit wem man sich unterhält, man, ich. Entweder geht es ums Auswandern. Ich habe viele, viele Mittelständler, die AfD wählen, die das auch sagen. Also das ist schon kein unerheblicher Teil, die das teilweise aus Frust machen. Die einfach sagen, die anderen helfen uns nicht, jetzt müssen wir das ja so versuchen, wir müssen mal was anderes machen. Ich habe einen Standort im Osten in Eberswalde. Ich glaube, da. Bin mal gespannt, wie das da alles so weitergeht bei den nächsten Ostwahlen. Also wenn was ich da fühle, wird der AfD-Anteil nahe der absoluten Mehrheit kommen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll mit einer Brandmauer. Und ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, sobald es jemanden gibt, ich habe das ja auch verfolgt mit der Frau Ostermann, Familienunternehmer. Mein Geschäftspartner ist da drin in Familienunternehmerkreisen. In der Werteunion sind da auch Leute drin. Und die haben eigentlich allesamt gesagt, das ist gut. Aber was passiert? Es sind 6.500 Mitglieder und da kommen 10, 15 Große und die machen da ein Riesenfass auf, aus welchen Gründen auch immer. Das mag ich gar nicht zu sagen. Einfach nur, dass man sagt, wir müssen uns da mal mit beschäftigen, wir müssen mal die Meinung anhören und wir müssen das mal machen und man tut es nicht. Und was kommt dabei raus, dass die Frau Ostermann am Sonntag schon wieder, ich habe es auf LinkedIn gesehen, schon wieder auf Deutsch gesagt, einen Schwanz anzieht und sagt, nee, so war das ja gar nicht gemeint. Und damit hat sie jetzt den Großen da recht gegeben. Aber ich glaube, dass bei diesen Familienunternehmern, ohne es genau zu wissen, viele, 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 gerade von den Kleinen und Mittleren, genauso denken, wie Frau Ostermann es gesagt hat. Wir müssen uns damit beschäftigen. Weil ansonsten haben wir nachher eine AfD in Deutschland von 40% und das will ja auch keiner.
Ist das für Sie besorgniserregend, beunruhigend, beängstigend, dass da sich hinsichtlich dieser Partei, der AfD, etwas tut, dass da immer mehr Leute diese Partei wählen, auch aus rein aus unternehmerischer Sicht. Wäre das für Sie die Katastrophe, wenn...
Also ganz ehrlich, die Katastrophe ist doch jetzt schon da. Und wenn ich die AfD gut finden würde, dann wäre ich in der AfD. Finde ich nicht gut. Die sind mir zu laut, die sind mir zu radikal. Es sind auch in der Wirtschaftspolitik doch einige deutliche Unterschiede zur Wertunion. Wir stehen ja deutlich zur EU. Es ist ja nicht so, dass das hier alles irgendwo toll ist, was die machen. Ganz im Gegenteil. Also ich finde da auch wirklich, ich habe in meinen Standorten, ich glaube, Mitarbeiter aus 17 verschiedenen Nationen. Wir haben hier gerade Weihnachtsfeier gefeiert, haben von unseren Azubis, wir haben hier im Minder Stahlhandel 15 Auszubildende. Die Neuen, die sagen immer Gedichte auf. Das war herzzerreißend. Da war ein junger Iraker, der da wirklich im guten Deutsch ein schönes Gedicht gesagt hat. Ich glaube, Mann, das ist ein richtig Fleißiger. Ich hab einen irakischen Flüchtling vor 8 Jahren aufgenommen. Der war auch da jetzt bei uns. Er hat einen Schweißschein gemacht. Der hat sich hier integriert. Ich könnte ohne die ausländischen Mitarbeiter gar nicht. Das ist komplett unmöglich. Aber ganz ehrlich, was hier ein Hass aufgebaut wird, letztendlich auch so ein bisschen von beiden Seiten, haben wir doch jetzt am Wochenende in Gießen gesehen. Mann, das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Wo soll das denn hingehen? Da brennen sie den Baumann da die Autos ab. Was ist das? Was machen wir denn hier?
Was wäre da vielleicht Ihr Ratschlag? Sie sind ja ein seltenes Beispiel von mittelständischen Unternehmen, die sich zu Wort äußern. Dieses Klima scheint jetzt von außen gesehen, aus schweizerischer Sicht, scheint relativ aufgeheizt, aufgekocht. Alle schreien sich da gegenseitig nur irgendwie an. Was wäre da Ihr Ratschlag, damit sich die Gemüter ein bisschen abkühlen, damit man sich da wieder aufs Wesentliche besinnt?
Wissen Sie, warum hab ich denn wohl diesen Schritt in die Werteunion gemacht? Weil ich gemerkt habe, Deutschland muss sich befrieden. Und du musst einfach Leute finden, die zwischen diesen, wir haben ja letztendlich haben wir zwei Seiten. Wir haben einmal die AfD und dann haben wir einmal die Brandmauer und dann haben wir dann den riesengroßen Rest. Der riesengroße Rest ist ja mittlerweile so linksgrün, dass du einfach da gar nicht mehr gegen ankommst. Und die Werteunion ist meiner Erachtens ein Thema, wo du einfach versuchen musst, aus der Politikbrille ein bisschen rauszukommen. Ein Menschen verbinden, Menschen vermitteln. Ey, so schlimm sind die nicht alle. Und so schlimm sind die auch nicht alle. Und jetzt hört mal auf. Wollt ihr Straßenschlachten oder was habt ihr vor? Wenn man das in Gießen gesehen hat, das sind auch schon Straßenschlachten. Was machen die hier? Wo soll das noch enden? Jeder AfD-Parteitag, da ist die Kleinstadt, ist ein Szenario. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier, dass unser schönes Land so enden soll. Und da muss man einfach versuchen, was zu schaffen, ob das nachher eine Werteunion ist oder irgendeine andere Gruppierung oder wie auch immer, die dann es schafft, das Volk zu vereinen. Vielleicht bin ich da auch zu idealistisch. Aber ich mag jetzt nicht so, wie viele unserer Kunden schon Haus, was weiß ich wo haben, Zufluchtsweg. Hier sind viele, die auswandern wollen, ganz, ganz viele. Auch viele, die schon gemacht haben.
Warum bleiben Sie? Warum bleiben Sie standhaft vielleicht auch? Was sehen Sie in Deutschland?
Auch da bin ich wieder, bin da ein bisschen anders. Ich habe dieses Unternehmen aufgebaut. Ich habe vielen Leuten viel zu verdanken. Und die können ja nicht alle auswandern. Und wenn ich den Spirit der jungen Menschen hier bei mir auf der Weihnachtsfeier, die haben mir ein kleines, oder uns allen, einen kleinen Film gedreht, den hätte keine Werbefirma besser machen können. Dann ging meine Marketing-Beauftragte, hätte ich fast gesagt, ging so mit jemandem durch die Kameras und hat immer jeder irgendein kleines Lied gemacht, Minder Stahlhandel. Das ist ein Spirit drin. Ich kann doch nicht hier abhauen, das geht nicht, das kann ich nicht.
Was wäre eigentlich, Energiepolitik ist ja in Deutschland ein Riesenthema. Sie haben diese Energiepreise auch angesprochen. Wie sehen Sie das punkto Energiepolitik? Hat sich da seit März am Ruder ist, hat sich da etwas gebessert? Werden die Preise besser für Sie aus wirtschaftlicher Sicht? Wie sehen Sie die Energiepolitik Deutschlands? Wie schlimm ist das eigentlich?
Also ich sag mal, also wir haben ja früh genug was gemacht. Ich habe hier auf dem Mindener Stahlhandel, habe ich Solardach. Klar, jetzt scheint die Sonne, jetzt geht's. Wenn die Sonne scheint, ist es zwar nicht da. Wenn wir jetzt irgendwann mal das Thema Speicherkapazität ein bisschen besser hinkriegen, also dann brauche ich hier keinen fremden Strom mehr. Im Standort in Herford habe ich das auch gemacht und das kann man nach und nach weiter aufrüsten. Da kann man ja was machen. Strom ist für uns zwar ein wichtiges Thema, aber ist nicht so ganz so kriegsentscheidend. Das ist eher für unsere Lieferanten. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das so schnell nicht zu regeln ist. Wenn ich, wir liefern ja. Ich war gerade bei Grundsteinlegung bei einer Energiefirma, wo wir halt den Stahl liefern für diese Trassen, die nach Süden gehen sollen, vom Norden. Bis das soweit ist, bis das alles fertig ist, da gehen Jahre ins Land. Das ist so einfach gar nicht möglich. Also, ich glaube, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und nochmal, das Einzige, was eigentlich gerade geht, ist den Markt abschotten.
Also Zölle. Und dass diese Zollpolitik von den USA, die da betrieben wird und so, wie beurteilen Sie das? Ist das eine Gefahr? Ist das gut? Ist das schlecht? Müsste Deutschland da offensiver auch eben gegen China abkotten und alles? Wie sehen Sie diese Zollpolitik geopolitisch aktuell?
Meine Meinung, das geht gar nicht anders. Wir arbeiten ja gegen Länder oder mit Ländern zusammen, die halt nicht so arbeiten müssen. Wir haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Den Chinesen ist der CO2-Fußabdruck komplett egal. Das ist, wie willst du denn dagegen gewinnen, wenn du dann im freien Wettbewerb bist? Komplett unmöglich, das geht nicht. So, und wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ein neues Atomkraftwerk bauen dauert 10 Jahre, aus meines Wissens. Das geht ja gar nicht. Also bleibt nichts anderes. Der Trump, der macht das schon richtig. Sehr radikal, er zeigt halt seine Stärke. Er spielt mit den Muskeln, er macht sehr viel Psychologie. Das werden wir sicherlich so nicht machen können, aber wir müssen jetzt als Deutschland und als EU einfach da jetzt durch. Wir haben es uns versaut.
Wenn ich von der Schweiz aus die Medien in Deutschland lese, dann kommt mir immer wieder das Wort vor die Flinte, der Fachkräftemangel. Was hat es eigentlich mit dem auf sich? Wie drängend oder wie dringend ist dieses Problem des Fachkräftemangels? Wie sehen Sie dieses Problem?
Ja, also wir als Minder Stahlhandel haben wenig Probleme, sage ich ganz ehrlich. Also wir haben natürlich auch unsere Leute immer, immer gut gehegt und gepflegt. Wir haben einen sehr, sehr guten Ruf. Das passt schon. Aber und das Thema, du musst dich selbst ausbilden. Gefährlich wird es tatsächlich im gewerblichen Bereich, weil will ja hier keiner mehr arbeiten. Wir wollen alle studieren und Master und Bachelor und hier und da, aber sich tatsächlich an eine Biegemaschine stellen und biegen, das will ja keiner. Da ist einfach wichtig, dass man die Türen ins Ausland aufhält.
Es hat eigentlich Herr Merz, Friedrich Merz, seit Amtsantritt gut gemacht. Kann ja nicht alles schlecht sein, was er gemacht hat. Das war ja der große Hoffnungsträger der Wirtschaft. Was sehen Sie positiv von dieser Kanzlerschaft bisher? Was hat er Positives bewirkt für die Unternehmen in Deutschland?
Also, bei uns in der Branche gar nichts, sag ich ganz ehrlich. Die Stimmung ist miserabel. Ich bin Anfang 2024 in die Werteunion eingetreten und jetzt ist es schlechter als vorher. Und wenn ich dann die vollmundigen Versprechen gehört habe, das wird in den nächsten 3 Monaten jeder merken. Ach, Mann, da braucht man kein Hellseher für sein. Er hat sich die Tür ja im Vorfeld zugemacht. Und ja gar nicht.
Das sind Zahlen.
Die Stimmung ist zu schlecht. Wir brauchen positive Stimmung. Das ist einfach, und das kriegt die Politik, so wie sie jetzt arbeitet, nicht hin. Ich glaube, die sind nur am Löcher stopfen. Die sind nur am Löcher stopfen. Das ist zu viel, das geht so nicht. Die Mehrheiten sind nicht da, so wie sie sie brauchen. Wir beschäftigen uns mit viel Scheiße, sage ich ganz ehrlich. Diese ganze Rententhematik, diese Rente ist sowieso nicht zu finanzieren. Seit Wochen dieser Rentenstreit mit der Jungen Union und hier und da, das ist ja alles so ein bisschen Spielen rechts und links, dass die Medien was zu schreiben haben. Aber das ernsthafte Problem wird überhaupt nicht angegangen.
Okay. Was heißt es in Zahlen? Können Sie das vergegenwärtigen? Schlechter geworden? Sie haben gesagt, es sei seit 2024 sei es noch schlechter gekommen. Schreiben Sie noch mehr Verlust? Schreiben Sie, gibt es so und so viel mehr Firmeninsolvenzen, so und so viel mehr Entlassungen? Wie kann man das Problem da quasi quantifizieren? Geht das überhaupt?
Die Insolvenzen, die kommen ja jetzt im Nachgang. Wir haben ja auch ein paar gute Jahre gehabt und der Mittelstand hat ja auch Geld verdient, wir ja auch. Also wir könnten den Kram hier noch 10, 15 Jahre so weitermachen. Aber das können nicht alle. Mein Partner und ich haben das Geld immer im Unternehmen gelassen. Wir haben einfach gesagt, wir investieren, wir nehmen nichts raus. Ich habe keine Villa auf Mallorca. Wir haben hier wirklich gesagt, wir haben alles neue LKWs, alles neue Maschinen. Ich kann auch mal ein paar Jahre ohne große Investitionen. Also bei uns geht das im Unternehmen, aber ich sehe doch, was hier rechts und links los ist. Und ich sage mal, bei unseren Bauunternehmerkunden behaupte ich mal, 40 bis 50% haben keine Arbeit. Das sind nur die Großen. Die Großen, und wenn ich die Baustellen sehe, es geht im Moment um Waffenindustrie, es geht um Strom, es geht um große Krankenhäuser, die gebaut werden, es geht um Infrastruktur, das aber auch sehr schleppend, weil die Planer nicht hinterherkommen. Das ist ja auch unser Thema, Brückenbau ist auch eins unserer großen Punkte. Also es ist fast nur Großbaustellen und die Leute, die sich vorher mit dem Wohnungsbau beschäftigt haben, die mal Industriebau gemacht haben, aber vor allen Dingen der Wohnungsbau, das sind ja viele Baugeschäfte. Viele Baugeschäfte mal mit 10 Mitarbeitern oder mit 20 Mitarbeitern, die haben alle keine Arbeit. Da wird es richtig, richtig viele Insolvenzen geben. Und die Nachgeordnete, die Baustoffhändler und so, das geht ja dann genauso weiter. Die Lieferanten von denen, das zieht sich alles bis hin zum Fensterbauer. Das fängt bei uns an und geht dann nachher weiter. Also
Und was hält Sie als mittelständischer Unternehmer, was hält Sie in Deutschland? Warum schuften Sie tagtäglich weiter? Warum sind Sie optimistisch und zuversichtlich, dass es trotzdem weitergeht? Warum? Was gibt Ihnen da quasi Hoffnung? Was
Bei
ist der
mir,
Lichtblick?
auf dem Hof hier hängt eine Deutschlandfahne. Dieses Land hat mir viel gegeben. Ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe die Welt bereisen dürfen. Ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff, das ist das Hobby, was ich mit meiner Frau habe, wir fahren mit dem Kreuzfahrtschiff und fahren verschiedene Häfen an. Wir haben über 90 verschiedene Häfen mit dem Fahrrad gefahren. Das habe ich alles erleben dürfen, dass es dieses Land gibt. Ich habe hier Fußball geguckt, ich war in Deutschland, ich war in ganz vielen verschiedenen Stadien, habe mir viel Freude dabei gehabt. Die ganzen Stadien bei Fußball-WM 1990 war ich bei der EM 1992. Jetzt habe ich da mittlerweile keine große Zeit mehr für. Aber das sind einfach schöne Momente, die man hier erleben durfte mit dem Land. Und ich bin einfach nicht bereit, das aufzugeben.
Und Sie glauben, Deutschland ist insofern nicht verloren, weil es ein tolles Land ist und weil es das wieder schaffen kann? Oder was, warum ist der Turnaround, warum ist die Kehrtwende möglich?
Ja, weil wir einfach viele kluge Köpfe haben, den Mittelstand haben, der natürlich auch gerade ganz schön klein gehauen wird. Aber es sind einfach viele Leute, die was können. Und wirklich viele Leute, die was können, die fleißig sind. Letztendlich sind die Rahmenbedingungen der Politik gerade ein Drama. Das Work-Life-Balance ist wichtiger als alles andere. Was ich vorhin eingangs schon gesagt habe, Überstunden. Das lohnt sich für gar keinen mehr. Dann kommst du wieder in andere Steuerklassen rein. Und das ist, es muss eine Politikwende her. Wie auch immer. Und bitte eine friedliche. Das ist, und ich sehe das gerade im Moment gar nicht kommen, weil man sieht ja diese aufgeheizte Stimmung. Da muss ich parallel arbeiten. Ich muss die Firma, meine Mitarbeiter versuchen, mit der Werteunion weiterzukommen. Vielleicht einfach das konservativ-liberale Lager. Ich bin früherer FDP-Mann gewesen. Ich habe mein Leben lang bis auf, ich habe zweimal Gerhard Schröder gewählt. Ansonsten habe ich eigentlich immer nur FDP gewählt. Ich fand den Guido Westerwelle ganz toll. Freiheit wird uns scheibchenweise genommen. Und das will ich.
Sehen
Kennen Sie das?
Sie eigentlich, sehen Sie eigentlich einen Hoffnungsträger in der Politik, einen Gerhard Schröder, der da trotz Widerständen etwas fürs Land anpackt, sich selbst eher Hintergrund stellt oder auch etwas zurückstellt. Sehen Sie da einen Hoffnungsträger, einen?
Ich kenne die zu wenig. Ich habe ja meine Landesvorsitzende und wirklich ja, mittlerweile auch ganz gute Freundin, die Silvia Pantel, in der Werteunion, die war ja bei der CDU 28 Jahre. Und die sagte, hier gibt es schon gute Leute. Sie findet auch den Herrn Dobrindt zum Beispiel sehr gut. Ob das jetzt ein Hoffnungsträger ist, brauchst ja letztendlich auch einen, der den Menschen begeistert. Ne, der Leute mitnimmt, der dann, ja, so Elon Musk, ne? Also das ist schon, das ist wirklich, der sagt hier Visionär, das sind meine Visionen, Deutschland muss das und das und das. Du musst die Menschen mitnehmen. Und das traue ich also von den heutigen Politikern eigentlich wirklich jedem, keinem mehr zu. Zumindest von denen, die jetzt dran sind, weil sie sind ja unglaubwürdig. Wenn der Merz da sagt, links ist vorbei, ja, und wo? Ja, also das ist ganz, ganz, ganz schwer. Das Kind ist schon ganz schön in den Brunnen gefallen.
Herr Heckelmann, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und wünschen Ihnen selbstverständlich alles Gute.
Gerne.